auch die normale Anfängerin will am Ende irgendwie einen Ball treffen, weil sonst hat sie keinen Spaß auf einer Golfanlage. Und deswegen glaube ich, dass selbst wenn wir über Social Media viele Frauen auf diese easygoing Weise für den Sport irgendwie gewinnen können, ist es essentiell, dass wir anschließend dafür sorgen, dass sie auch bei dem Sport bleiben, weil wenn sie die Kugel nicht treffen, dann werden sie ganz schnell was anderes machen.
Wer an Golf denkt, denkt oft zuerst an die großen Namen der Herrentour. Doch der Golfsport hat viele weibliche Geschichten, die es wert sind, erzählt zu werden. Genau das macht Petra Himmel in ihrem neuen Buchprojekt über Frauen im Golfsport. Welche Entwicklung sie beobachtet, welche Vorbilder sie porträtiert und was die Zukunft des Golfs ausmacht, das erfahren wir in dieser Folge von Lange Rede, kurzes Spiel. Mein Name ist Konstantin Krüger und jetzt geht es direkt rein in den Podcast. Viel Spaß beim Hören. So, wir legen los mit einem neuen Podcast. Ich freue mich drauf und sage Hallo Petra, grüß dich.
Hallo Konstantin.
Na, alles klar, wie geht's dir?
Mir geht's wunderbar. Ich war gerade in Evian bei der Evian Championship. Es ist sicherlich mein Lieblingsdamenturnier schon seit 25 Jahren. Mhm. Ja, insofern war das eine super Woche. Auch wenn sechs Deutsche nicht gecuttet haben.
Ja, das ist schade, aber in der Tat passt es ja perfekt zum Thema, weshalb wir uns heute getroffen haben und drüber sprechen wollen, Frauen im Golfsport. Und du schreibst ein Buch gerade, darüber wollen wir sprechen, finde ich total spannend. Da gibt es ja 100.000 Anknüpfungspunkte. Aber lass mich nochmal nachfragen, warum ist es dein Lieblingsturnier? Vielleicht nochmal kurz für die Hörerinnen und Hörer, ist ja, wenn nicht das größte, beste Frauenturnier hier in Europa, richtig?
Naja, ich glaube, die AIG Women's Open ist tatsächlich mindestens genauso groß oder eigentlich größer und hat auch mehr Historie. Aber was mir an dem Turnier gefällt, ist, dass es eigentlich an einem unmöglichen Platz ist, wo niemand ein Turnier machen würde, mitten in der Pampa am Genfer See, wo man schlecht hinkommt, wo kein Flughafen ist, wo kein Shuttle-Service möglich ist, weil der Platz wirklich total am Hang liegt. Und man muss einfach sagen, dass da zwei Leute seit 30 Jahren mit extremem Commitment ein Major aus dem Boden gestampft haben. Zuerst ein einfaches LET-Turnier, über 30 Jahre einfach sehr viel Geld in die Hand genommen haben, sehr viel richtig gemacht haben, inzwischen große Sponsoren haben, Rolex, Danone, Porsche, Amundi als Titelsponsor. Ja, und das ist einfach im Detail so herausragend gemacht von der Atmosphäre. Also mein Lieblingsteil sind immer die rosafarbenen Macarons mit Evian Championship Aufdruck. Und dieses Jahr neu war das rosa Popcorn auch. Und das sind einfach nur so kleine Sachen, die, wie gesagt, die Atmosphäre ist toll. Man sieht die ganze Weltspitze, es sind viele Zuschauer da, aber man kann einfach sehr gut zugucken. Sehr guter Golfplatz, sehr kompliziert. So vom Spielen, da kann man richtig was sehen. Also ich finde es immer bedauerlich, dass so wenig Leute aus Deutschland dahin fahren, auch so wenig Trainer, weil es einfach die einzige Möglichkeit in Kontinentaleuropa ist, Weltklasse Damengolf zu sehen.
Und lass mich noch einmal nachfragen, wir hatten zwischendurch ja auch Kontakt. Du hast, oder ich habe zumindest von dir wahrgenommen, dass du sagst, es war viel Asia zu sehen. Also die Asiatinnen scheinen da nicht nur sportlich, zumindest habe ich so verstanden, scheinen nicht nur sportlich abgeliefert zu haben, wenn man das so sagen kann. Ne? Vielleicht nehmen wir uns da nochmal mit.
Es hat eine Südkoreanerin wieder gewonnen und auch das ist einfach eine Sensationsgeschichte. Die hat mit 15 da schon gewonnen, weil es gibt auch den Amundi Junior Cup. Das ist so ein bisschen die U14-Weltmeisterschaft. Ja, die hat da eben damals schon abgeliefert. Südkorea hat damals die Teamwertung gewonnen. Und die Asiatin, also die hat eine 60 in der dritten Runde gespielt. Wenn man sich die Top 10 anschaut, fast nur Asiatin, bis auf Brooke Henderson, zweite. Ganz viele Runden unter 65. Da wird einfach herausragendes Golf gespielt, extrem effizient. Da werden keine Fehler gemacht. Das zeichnet die, glaube ich, aus, dass sie wirklich ein sehr, sehr effizientes Golf spielen und auf den Grüns extrem gut sind und auch mit komplizierten Grüns einfach sehr gut umgehen können.
Vielleicht letzte Frage dazu. Glaubst du, dass das sich so weiter manifestieren wird, dass die Frauen da aus Asien da irgendwie weiter den Golfsport bei den Frauen zumindest mitprägen?
Also ich denke, das wird sicherlich so bleiben. Fürs Erste, weil inzwischen sind die Japanerinnen ja auch extrem stark, weil Frauengolf in Asien einen ganz anderen Stellenwert hat als hier. Das ist da extrem stark. Das ist ein Volkssport. Da ist sehr viel Sponsoring-Geld drin. Das sind wirklich nationale Stars. Die sind auf zig Anzeigen. Die werden im Fernsehen übertragen. Da ist das mediale Backup riesig. Und das führt natürlich dazu, dass immer mehr Kinder in den Sport drängen. Ja? Und das merkt man dann einfach in der Spitze. Also wo eine breite Basis ist, ist auch die Spitze in der Regel besser. Ja? Und dann muss man sagen, und das ist ja einfach ein extremes deutsches Manko, was wir haben, Südkorea, Japan, Thailand, auch China, das sind alles Länder, die inzwischen sehr, sehr viele, sehr gute Golfplätze haben. Und die Spielerinnen haben einfach die Möglichkeit, von Anfang an anspruchsvolle Golfplätze zu spielen. Das haben wir in Deutschland nicht. Und ich glaube, das fällt unseren Spielerinnen dann auch immer auf die Füße.
Gut, dann lass uns mal zum Thema Buch einsteigen. Was sind denn so bei dir, was hast du für Bilder im Kopf, weil du ja auch sehr, sehr lange und intensiv jetzt dabei bist, wenn du so an die ersten Begegnungen mit Frauen im Golfsport zurückdenkst? Was kommt dir da so in den Kopf?
Also mein erstes Bild zu Frauen im Golfsport ist eigentlich meine erste Masters. Das war 1997 und ich bin in dieses Pressegebäude gegangen. Das ist wie so ein Uni-Lehrsaal gewesen, damals das alte. Und da saßen drei Frauen drin und hunderte von Männern. Ich saß immer auf H15 und da waren ganz viele Männer um mich rum. Die waren auch alle total nett. Aber es gab nur Lynd Rass von der Times, Melanie Hauser und noch eine Kollegin vom Guardian. Und wir waren dann zu viert. Das hat sich dann über die Jahre etwas geändert. Aber das, muss ich sagen, war so mein erster Eindruck von Golf und Frauen. Das war ein bisschen erschütternd.
Ja, das glaube ich. Hat das eigentlich, du hast es angesprochen, du warst da journalistisch tätig und hast da über die Masters berichtet. Hast du das auch in deiner Arbeit eigentlich gemerkt, dass die Herren der Zunft irgendwie ein Problem hatten, wenn du da auf einmal irgendwie Fragen gestellt hast?
Nee, eigentlich nicht. Also ich muss sagen, die Kollegen waren alle sehr nett. Man passt sich allerdings automatisch an, wenn man da als Frau im Sportjournalismus arbeitet. Also ich wäre niemals auf die Idee gekommen, da einen kurzen Rock anzuziehen. Einfach, weil das Umfeld sehr männlich ist und weil man automatisch auch immer so ein bisschen nach dem Aussehen geratet wird. Also da muss man schon so ein bisschen aufpassen. Das ist sicherlich heute auch nicht mehr so, aber am Anfang war das so. Als ich angefangen habe, da war ich ja auch noch relativ jung. Dann war ich noch eine Deutsche. Die Journalie war eigentlich in Europa extrem britisch geprägt. Und wenn man jetzt als deutsche junge Frau angefangen hat, über Golf zu schreiben, dann haben die Briten erstmal ein bisschen komisch geguckt. Ich muss sagen, das hat sich dann relativ schnell geändert. Viele Kollegen haben mir da extrem weitergeholfen. Ich bin seit ewigen Zeiten in der British Golf Writers Association. Aber man muss das schon gucken, wo man bleibt, sage ich jetzt mal.
Und was hat dich dazu gebracht zu sagen, du schreibst ein Buch über das Thema Frauen im Golf?
Ich habe tatsächlich schon vor 20 Jahren ein Frauenbuch geschrieben. Es war mein allererstes Golfbuch. Ich schreibe eigentlich alle so 3-4 Jahre immer ein Buch, weil ich einfach gerne schreibe und ich diese Langform auch ganz gerne mag. Und ich fand eigentlich, dass Frauen jetzt mal wieder ein Thema waren, weil wir mit dieser ganzen Trump-Bewegung doch schon auch im Golf sehen, dass das Ganze wieder so ein bisschen männlicher wird. Ich finde auch, dass es ganz viele Frauenthemen gab. Und je nachdem ich, glaube ich, einfach authentisch bin in dem Bereich, weil ich seit ewigen Zeiten im Golf arbeite, außerdem selbst Golf spiele, relativ viel, dachte ich mir, das würde zu mir passen.
Ja, sehr gut. Können wir auf jeden Fall schon mal sagen, das Buch erscheint im Oktober, ne? Du bist gerade dabei, hast du mir eben gesagt, das nochmal. Das Buch ist fertig? Du liest es gerade Korrektur sozusagen?
Ja, genau. Also es ist gerade im Lektorat. Ich mache so die letzten Sachen dran, gebe es Ende nächste Woche ab. Und am 22. Oktober kommt es bei Krampenband raus. Was mich ein bisschen irritiert hat, war, dass es schon seit Wochen gelistet ist und man es schon vorbestellen konnte. Das ist ein bisschen ein merkwürdiges Gefühl, wenn man da noch so dran schreibt und weiß, da ist es ja schon, aber man gewöhnt sich dran.
Kannst du den Titel schon verraten eigentlich?
Ja, Golf, eine Erfolgsgeschichte der Frauen. Also es ist ein total positives Buch.
Ja, sehr gut. Und lass mal ein bisschen reinblättern sozusagen schon mal für die Hörerinnen und Hörer. Worauf dürfen sich die Leserinnen und Leser freuen? Was hast du alles so aufgeschrieben?
Also es gibt eigentlich zwei Teile. Das eine ist eher so ein Porträtteil von Frauen, die den Golfsport auf eine sehr positive Art und Weise geprägt haben und jede so ihre eigene Erfolgsgeschichte geschrieben hat. Ich habe da eine Menge gelernt, muss ich sagen, über Frauen, von denen ich gar nichts wusste. Isaac Pearson, die im Prinzip das Handicap-System in der heutigen Form erfunden hat. Anno Knick. Oder ja, einfach so Joyce Weatherett oder Catherine Lacoste, die mir persönlich jetzt auch in der Form gar nicht so viel gesagt haben. Ich kannte den Namen, aber
Catherine Lacoste Lacoste? Also die
tatsächlich hat die mit der, ist es die Tochter von Lacoste und ich hatte auch mit der jetzt eine ganz witzige Begegnung. Ich habe mir das Finale der British Women's Amateur auf YouTube angeguckt und man muss sagen, Catherine Lacoste, die bis heute tatsächlich die erfolgreichste Amateurin aller Zeiten ist. Und dann schaue ich mir dieses Finale auf dem YouTube-Channel an und wer kommentiert als erstes, ist Catherine Lacoste aus Frankreich, die ist aber inzwischen Mitte 80. Also man sieht, dass YouTube auch noch in der Altersklasse die Leute bewegt. Und die hat dann tatsächlich aus ihrem französischen Haus raus dieses Finale verfolgt, weil eine Französin im Finale war und auch gewonnen hat, Valentine Delon aus Chantilly. Und das war ganz lustig, dass ich die dann da wieder getroffen habe, nachdem ich gerade erst ein Kapitel über sie geschrieben hatte. Und der zweite Teil sind eigentlich so Trends im Golfsport, die Frauen betreffen, also wo haben Frauen so Leadership-Funktionen gehabt? Wie steht es um das Thema Equal Pay? Welche Turniere sind besonders erfolgreich? Solche Geschichten.
Wie muss ich es mir vorstellen? Wenn wir beim ersten Teil bleiben, hast du dir eine Liste gemacht, eine Bucket und dann Shortlist sozusagen, wen du im Buch haben willst und mit wem du sprechen möchtest?
Ja, ich habe halt einfach so eine ganz klassische Recherche gemacht. Die historischen Sachen musste man einfach ganz glatt über Bibliotheken und Bücher und so recherchieren. Ich muss sagen, dass ich selber hier zu Hause eine relativ üppige Golfbibliothek habe, auf die ich dann immer wieder zurückgreife. Tatsächlich habe ich aber auch relativ viele Interviews gemacht. Also sehr gut. Ich habe lange mit Pia Nilsson gesprochen, die den Frauensport ja in gewisser Weise revolutioniert hat, das schwedische Golf erfolgreich gemacht hat, Annika Sörenstam über Jahrzehnte begleitet hat. Ich war jetzt letzte Woche eben auch deswegen in Evian, weil ich nochmal mit Esther Henseleit sprechen wollte, weil Esther Henseleit ja als erste Europäerin eine olympische Medaille gewonnen hat. Insofern ist es so eine Mischung gewesen aus persönlichen Interviews, viel Lesen, viel Recherche, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht.
Was war die größte Überraschung während der Recherche, kannst du das sagen?
Also die beste Geschichte oder eine Geschichte, die mir persönlich sehr gut gefallen hat, weil ich ein sehr politisch interessierter Mensch bin, war tatsächlich Nancy Lopez, weil das eigentlich eine mexikanische Einwanderungsgeschichte ist. Also die Eltern sind eingewanderte Mexikaner und ausgerechnet so eine kleine Mexikanerin der ersten Generation in den USA wird dann die erfolgreichste Golferin ihrer Zeit und bis heute einer der herausragenden Figuren. Und wenn man jetzt die aktuelle politische Situation in Amerika ansieht, die ganze Bewegung gegen die mexikanischen Immigranten und dann auf der anderen Seite weiß, dass Trump ein begeisterter Golfer ist, da fand ich die Geschichte einfach sensationell.
Ja, absolut. Wie hast du denn mit den Personen gesprochen? Du wirst nicht alle getroffen haben, oder?
Nee, natürlich nicht. Also wie gesagt, ich habe mit den aktuellen gesprochen, Mit Nancy Lopez nicht, aber da gibt es ja einen, wie gesagt, es gibt unfassbar viele Interviews, auf die man da zugreifen kann und so weiter und so fort. Und das hat eigentlich ganz gut geklappt. Jetzt letzte Woche in Evian, ich habe auch eben eine Kapitel über die Amundi Evian Championship gemacht, da habe ich den Frank Ribou getroffen, den ehemaligen CEO von Danone, der ja dieses Turnier eben zu dem gemacht hat, was es heute ist. Das war auch nochmal ganz interessant. Also auf jeden Fall habe ich beschlossen, dass ich relativ schnell wieder ein Buch schreibe, weil es mir wirklich viel Spaß gemacht hat.
Okay, da muss ich natürlich nachfragen. Und weißt du schon, worum es dann gehen wird, wenn du jetzt schon weißt,
ja,
was das
nächste
schreibt? Ja, ich
werde definitiv ein Buch über Schottland und St. Andrews schreiben, weil ich da auch schon seit 30 Jahren hinfahre und da relativ viel drüber weiß und mich gut auskenne und auch ein absoluter Fan bin. Und ich glaube, das gibt es in Deutsch auch so noch nicht.
Gut, guck mal, dann nehmen wir das doch auch schon mal mit. Sehr gut, haben wir schon mal das nächste Thema. So, und dann lass uns mal vielleicht ein bisschen, das finde ich auch total spannend, wie du da drauf blickst, weil wir haben es eben schon gesagt und du bist so lange dabei und hast sehr, sehr viel Insights und Blick und eben halt jetzt auch auf das Thema Frauengolf. Wenn wir mal so dies vielleicht als Überschrift Sichtbarkeit überschreiben, was braucht es denn, damit wir dieses Thema Frauen im Golf einfach ja stärker präsent bekommen? Was gibt es da ein Rezept aus deiner Sicht?
Ich glaube, das ist tatsächlich ganz schwierig, weil wenn man jetzt über mediale Präsenz nachdenkt, dann ist es natürlich so, dass ein Sport medial immer dann berücksichtigt wird, wenn er Leistungsträger hat. Also das hatten wir ja in Deutschland beim Herrengolf, als Martin Keimer Weltranglistenerster war und Majors gewonnen hat, muss ich sagen, habe ich mich als Journalist auch immer extrem leicht getan, das Thema zu platzieren. Wenn man keinen Spieler in den Top 50 hat, wird das einfach sehr schwierig, weil man dann mit anderen Sportarten konkurriert. Ja, das ist beim Damengolf natürlich nicht anders. Also ich sag mal, wenn wir jetzt, das hat man gesehen an der Medaille von Esther Henseleit, sobald so eine außergewöhnliche Leistung kommt, berichtet dann die komplette Presse darüber. Da macht dann auch die Elle oder die Vogue mal eine Geschichte über Golf. Wenn man keine Sieger hat und keine Leistungsträger, dann wird man in der breiten Fernsehberichterstattung und in der breiten medialen Berichterstattung immer ein Problem haben. Ja, da beißt sich leider die Katze immer so ein bisschen in den Schwanz. Also am Ende braucht man Leute, die außergewöhnlich gut sind oder außergewöhnlich als Person sind. Und so ist ja auch der asiatische Boom entstanden. Damals hat eben Seri Pak, war einfach außergewöhnlich gut, hat unfassbar viel gewonnen, war Weltranglistenerster und dann hat sich eben dieser asiatische Golfboom entwickelt. Das hat tatsächlich eine einzige Person im Prinzip losgelöst und dann ist daraus eine Entwicklung entstanden. Ja, und ich meine, es ist super für Alexander Zverev, dass der jetzt zweimal so toll abgeliefert hat. Das wird sicherlich wieder mehr Leute auf den Tennisplatz führen, ja. Und sowas brauchen wir natürlich im deutschen Golfsport auch.
Ja, absolut, verstehe ich. Und zugleich die Frage, im Zeitalter von Social Media und Digitalisierung, also ich bin total bei dir. Ich glaube, das wäre auch Quatsch, wenn man was anderes erzählt. Dieser sportliche Erfolg ist, glaube ich, extrem wichtig und unerlässlich. Und zugleich gibt es aber trotzdem ja sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie man heutzutage sich selber erzählen kann, wie man sich selber auch positionieren kann im Kontext Social Media. Wie blickst du da drauf und haben da vielleicht auch die deutschen Mädels noch ein bisschen Luft nach oben? Wie siehst du das?
Also wir haben ja diverse Content-Creatorinnen und Influencerinnen. Es gibt natürlich ganz viele Formen der Darstellung, ganz witzige, ganz modische. Das hat auch alles seine Berechtigung. Ich glaube auch, dass das Frauen zum Golfsport bringt, wenn man Golfsport auf Social Media positiv darstellt, leicht, spaßig, cool. Am Ende glaube ich aber, dass man Frauen nur am Golfsport hält, wenn sie Erfolg haben. Auch die normale Anfängerin will am Ende irgendwie einen Ball treffen, weil sonst hat sie keinen Spaß auf einer Golfanlage. Und deswegen glaube ich, dass selbst wenn wir über Social Media viele Frauen auf diese easygoing Weise für den Sport irgendwie gewinnen können, ist es essentiell, dass wir anschließend dafür sorgen, dass sie auch bei dem Sport bleiben. Weil wenn sie die Kugel nicht treffen, dann werden sie ganz schnell was anderes machen. Weil Golf ist einfach ein relativ anspruchsvoller Sport und kein Mensch hat Spaß dabei, wenn er 15 Schläge oder 10 Schläge auf ein Par-4-Loch braucht und dann nur rumkrebst. Und dann führt das zu diesen unglaublich hohen Dropout-Raten, die wir ja leider Gottes in Deutschland verzeichnen. Und ich glaube, da reicht eben dieses easygoing Social Media Ding nicht aus. Da müssten wir dann schon auch mal ein bisschen handfeste Hilfe für Einsteigerinnen liefern. Also wie wird man einfach besser, so dass man mehr Spaß hat?
Ja, auch da bin ich bei dir und du sprichst einen guten Punkt an. Wir haben gerade bei der BMW International Open gab es auch ein Side-Event gemeinsam mit der PGA. Genau zu dem Thema. Markus Lavac aus meinem Team war da, hat ein bisschen was gesagt. Der sagt ja auch das Gleiche. Wir müssen uns ehrlich machen und sagen, dass die Leute eben auch wieder gehen, weil sie nicht besser werden und weil sie keinen Spaß haben. Was muss denn aus deiner Sicht konkret passieren, damit auch Frauen mehr Spaß haben im Kontext Golf?
Ja, ich glaube, da sind jetzt Frauen erstmal nicht anders als Männer. Ich glaube, Clubs müssen einfach, nicht nur die Clubs, sondern auch die Golflehrer und die Golfschulen müssen mehr Angebote schaffen, wo preisgünstig in Gruppen Golf gelernt wird. Also im Moment gibt es zwar einen Einsteigerkurs, aber dann sind die Leute und auch die Frauen oft auf sich allein gestellt. Vielen sind auch 90 Euro für eine Einzelstunde einmal in der Woche einfach zu viel Geld, muss man auch ganz klar sagen. Das sind dann fast 400 Euro im Monat netto. Wenn man dann noch dran denkt, dass die Kinder vielleicht auch noch Golfstunden haben, dann ist das einfach ein Kostenfaktor, den sich viele, gerade Frauen, oft sparen. Also ich erlebe Frauen im Golfsport oft als viel sparsamer als Männer, auch bei der Ausrüstung. Also ich sehe oft, dass die Männer dann diesen Driver kaufen oder die Eisen und die Frauen sagen, ach, das geht ja noch 3 Jahre. Da ticken Frauen einfach komplett anders, ja. Und ich glaube, die Clubs müssten am Anfang vielleicht sogar bezuschusst viel häufiger, vielleicht auch mal vormittags, so einen kleinen, einmal die Woche, so einen Workshop für eine bestimmte Spielklasse anbieten für Einsteiger, wo die Frauen sich treffen können und einfach zu 10 Mann oder zu 8 Mann 2,5 Stunden einen bestimmten Schlag üben, ja. Und das kostet dann vielleicht 20 Euro. Und der Club tut noch ein bisschen was dazu. Und dann hat man aber die Möglichkeit, dass die Frauen ein bisschen besser, schneller besser werden. Und obendrein vielleicht noch ein paar Spielpartnerinnen kennenlernen und dann eine gewisse Affinität zu dem Club entwickeln.
Und geht es dann auch aus deiner Sicht darum, dass man, es ist also total verstanden, aber wenn wir einen Schritt weitergehen, also wenn die Bälle getroffen werden und wenn man dann auf die Runde geht und wenn man sich teilweise die Längen anguckt, die heutzutage so gefordert sind und wir uns ja auch gerade mit so einem Projekt, da nennt sich Platzvielfalt als Arbeitstitel, beschäftigen, ob vielleicht irgendwie unterschiedliche Abschläge gewählt werden können. Siehst du das auch so, dass das dazu beiträgt, dass das ein Steinchen im Puzzle ist?
Auf jeden Fall, wobei man da sagen muss, also die Frauen stehen ja in der Regel eh an den passenden Abschlägen. Also man sieht ja selten, dass eine schlechte Frau von sich aus auf einen blauen Abschlag geht, sondern Frauen tendieren dann eher dazu, sowieso den vorderen Abschlag zu nehmen, was aber ein viel größeres Problem ist, dass die meisten deutschen Golfplätze von Rot viel zu lang sind. Also es gibt ja eine Empfehlung von Seiten der USGA und des R&A bezüglich der Platzlängen und dem Abstand zu den Herrenabschlägen. Und die Empfehlung liegt bei 18% Differenz zwischen Gelb und Rot. Und wenn man sich das auf den meisten deutschen Golfanlagen anschaut, dann wird man feststellen, dass diese Differenz in der Regel viel zu groß ist. Ja, viele Clubs erkennen gar nicht, dass sie gerade von Rot die Plätze kürzer machen müssten. Das Gleiche ist ja bei Gelb auch der Fall, dass viele Männer eher blau rücken müssten. Deswegen gibt es ja auch das neue Farbsystem, was aus meiner Sicht absolut richtig ist. Gerade das Thema Platz, finde ich, wird total unterschätzt. Also ich hatte erst vorgestern wieder so ein typisches Erlebnis. Da habe ich eine Golfrunde gespielt, also in einem Turnier. Und auf dem Platz waren 4 Abschläge in einem wirklich schlechten Zustand, weil offensichtlich die Regner nicht funktioniert haben. Das waren aber alles Damenabschläge, auf denen ich stand. Und im Anschluss an die Runde bin ich zum Clubmanager gegangen, den ich gut kenne und der auch sehr fit ist, und habe gesagt, da ist was faul bei euch, was ist mit den Regnern? Und dann stand auch einer vom Vorstand daneben und dann zwei Männer, und dann kommt halt die Antwort, oh, das haben wir noch gar nicht gesehen, da sind wir ja nie. Und das ist ganz typisch. Also man erlebt ja auch als Frau laufend, dass Baumäste über Darmabschlägen nicht geschnitten sind, weil Greenkeeper und Männer einfach eine komplette andere Flugkurve spielen als Frauen und andere Schläger und dann immer nicht sehen, dass bei bestimmten Flugkurven Äste im Spiel sind. Also gerade dieses Platzthema ist wirklich eine Katastrophe, weil auch gerade der Platzwartjob ist meistens männlich besetzt. Meistens dann mit irgendeinem Mittelklasse-Golfer, der auch ehrlich gesagt von Golfplatzdesign in der Regel null Schimmer hat. Und da werden dann Bunker versetzt, da werden Grüns, Abschläge neu gebaut und da wird einfach nie berücksichtigt, dass Frauen eine andere Flugkurve haben und oftmals dann einen blinden Abschlag haben und so. Also das finde ich ist ganz, ganz schlimm, dieses Thema. Und das führt natürlich am Ende auch zu Spielspaß. Also wenn ich auf dem Platz stehe, der für mich nicht passt, dann habe ich da keinen Spaß. Also ein weiteres Beispiel. Ich war 3 Jahre Mitglied in einem Club, der mehrere Doglegs hatte mit Bäumen in der Ecke. Und mein Mann und ich machen immer ein Match um 20 Euro seit Jahren in ein Schweinchen rein. Und ich habe mich dann nach 2 Jahren geweigert, auf dem Platz noch ein Match zu machen, weil die Doglegs, die Darmtees, waren so unfair gesetzt, dass ich in das Dogleg immer nur ein kleines Holz reinschlagen konnte, weil ich sonst durchgespielt hätte. Aber die Bäume waren so hoch, dass ich mit dem Driver nicht drüber konnte. Und jetzt muss ich sagen, ich selbst habe ein Zweier-Handicap, also ich kann schon so ein bisschen Golf spielen. Aber mein Mann hat halt easy mit dem Driver jedes Mal über die Bäume gehauen und hatte dann irgendwie so ein Eisen 8 ins Grün und ich stand dann da wieder mit dem Eisen 5 und das ist einfach schlecht.
Ja, das verstehe ich. Also allein deswegen muss ich schon was ändern, damit ihr eure 20-Euro-Matches wieder austragen könnt. Nein, Spaß genau. Beiseite. Also total, total verstanden. Also way to go, wie man so schön sagt. Also gibt es diverse Themen, die angepackt werden müssen. Wenn man mal den Blick ein bisschen weitet, was ich ja immer ganz gerne auch tue und weiß, dass du da ja auch so davor bist, dass du eben, haben wir auch schon besprochen, dass man viel international sich anguckt und so. Gibt es Märkte, wie man so schön sagt, gibt es Länder im Kontext Golf, die da schon weiter sind als wir bei diesen ganzen Themen, die du hier angesprochen hast?
Also grundsätzlich muss man ja mal sagen, dass wir ja eigentlich in einem Punkt total weit sind. Also wir sind ja in Europa, ist Deutschland das Land mit den meisten Golferinnen. Kein anderes Land hat so viele Golferinnen.
Und wissen, glaube ich, auch nicht alle, ne? Wissen auch nicht genug.
Das ist ja schon mal eine super Leistung. Und ich glaube, was man dazu auch sagen muss, was ich auch total positiv finde und wo ich auch finde, dass wir wirklich ganz weit sind, ist, dass wir der Deutsche Golfverband immer für den Damenkader das gleiche Geld in die Hand genommen hat wie für den Herrenkader. Das ist keineswegs selbstverständlich. Ich weiß, dass zum Beispiel in Österreich das nicht so ist, ja. Und ich weiß auch, witzige Geschichte auch von Pia Nielsen, die mir dann erzählt hat, als sie in Schweden angefangen hat, als Nationaltrainerin der Mädels. Die haben halt weniger Handschuhe bekommen und weniger Bälle als die Männer. Wieso jetzt eine Frau weniger Bälle auf dem Platz brauchen soll als ein Mann, erschließt sich mir nicht. Und Pia Nielsen hat sich das auch nicht erschlossen. Die hat das erfreulicherweise geändert. Also ich glaube, da hat Markus Neumann ganz viel Gutes gemacht, dass der von Anfang an da beide gleich behandelt hat. Und insofern sind wir da, glaube ich, total gut aufgestellt. Deswegen muss man auch die Wachstumszahlen in anderen Ländern kritisch betrachten, weil man sieht ja, dass in England und in Amerika im Moment die Wachstumszahlen im Damen-Golfsport enorm sind. Das ist toll, aber das liegt natürlich auch daran, dass die Basis eine Katastrophe war. Also da haben einfach ganz, ganz wenige Frauen Golf gespielt und die kämpfen auch noch mit Dingen, die bei uns gar kein Thema mehr sind, also gemischte Turnierformen und so weiter. Ich war über 20 Jahre Mitglied in einem amerikanischen Golfclub und da gab es gar keine gemischte Turniere. Ich habe mich mit meinem Mann im ersten Jahr unserer Mitgliedschaft für die Georgia Foursomes angemeldet und war der festen Überzeugung, dass sie offen sind für Frauen wie für Männer, weil da stand nichts anderes dabei, und bin dann zu dieser Georgia Foursomes ausgerückt als einzige Frau. Und bei der Einschreibung haben sie mich angelacht und haben gesagt, schön, dass Sie auch da sind, Sie können jetzt bitte von Gelb spielen, weil eigentlich spielen hier keine Frauen mit. Dummerweise war ich damals noch schwanger, und es gab zwei Löcher mit einem großen See dazwischen, über die ich, an einem davon musste ich dann abschlagen, da bin ich nicht rübergekommen. Ich habe dann mit einem kleinen Badge vorgelegt und mein Mann musste drüber hauen. Also deswegen, wie gesagt, das sind alles Sachen, die haben wir gar nicht mehr. Wo andere Länder aber wirklich besser sind, also wenn wir nach Asien gucken, dann muss man einfach sagen, dass in den Führungsstrukturen die Frauen viel präsenter sind. Also die japanische LPGA zum Beispiel wird von Anfang an nur von Frauen geführt. Also der CEO war da schon immer eine Frau. Ja. Da sind Frauen in den Führungspositionen einfach stärker vertreten. Und ich denke, da sind wir wirklich nicht gut. Also wenn wir uns die deutschen Verbände angucken, dann muss ich halt sagen, dass wir immer noch Verbände haben wie den GMVD, wo keine einzige Frau im Vorstand ist. Und bei allen anderen Verbänden gibt es dann vielleicht mal eine Frau. Greenkeeper-Verband hat auch keine Frau im Vorstand. Der Deutsche Golfverband hat ja da zum Glück vor einigen Jahren nachgerüstet, sodass jetzt mit Anne Jakob und Miriam Hiller zwei Frauen dabei sind. Der Deutsche Golfverband hat aber auch noch nie in seiner ganzen Historie eine Frau als Präsidentin gehabt. Also das sind Sachen, wo gerade auch die skandinavischen Länder, da merkt man einfach, das sind Gesellschaften, die egalitärer funktionieren, wo Diversität in der Gesellschaft eine größere Rolle spielt. Und das spiegelt sich dann natürlich auch im Golf wieder.
Also auch da, way to go, wie ich eben schon gesagt habe. Welche Frau im Golfsport hat dich am meisten beeindruckt? Gibt es eine?
Ich mochte immer Lorena Ochoa wahnsinnig gerne. Auch eine Mexikanerin, Weltranglistenerstin, absolutes Supertalent. Hat damals mit Tiger Woods schon die ganzen US Kids Weltmeisterschaften gewonnen und hat einfach ganz früh aufgehört, so selbst entschieden und hat gesagt, als Weltranglistenerste, mir reicht's jetzt und jetzt mache ich was anderes. Und mir geht's oft so, dass ich mir denke, wenn ich gerade so Jungpros anschaue oder so Sportlerkarrieren, wenn man die als Journalist beobachtet, dann stellt man ja immer wieder fest, dass viele Leute den Absprung nicht frühzeitig kriegen oder dann ihre Karriere so wirklich unglücklich ausläuft. Und die hat das wirklich toll gemacht, hat jetzt eine riesige Charity-Organisation. Das ist die eine. Und die zweite ist tatsächlich Annika Sörenstam, weil Annika Sörenstam wirklich tough ist und ihre Macht, die sie als weltbeste Golferin einfach hatte, dafür genutzt hat, Frauensport massiv zu fördern, war Präsidentin der International Golf Federation, ist Mitglied in Augusta, Honorary Member im R&A, hat dieses Annika, die Annika Foundation, dieses Annika-Turnier. Also das ist einfach jemand, die für Frauengolf unfassbar viel gemacht hat.
Und wenn du einen Wunsch für den Golfsport frei hättest, welcher wäre das?
Auf jeden Fall mehr Frauen in Vorständen, viel mehr weibliche Vorstände.
Und wenn wir mal nach vorne blicken, blickt so ein bisschen in die Glaskugel, in 10 Jahren, jemand schlägt dein Buch auf, was, oder deine Bücher, wir haben ja schon gelernt, es waren schon welche da und es kommen auch noch welche. Was soll sich bis dahin verändert haben?
Was sich wirklich verändern muss aus meiner Sicht ist das Angebot für Frauen auch im Hinblick auf dieses Thema Care-Arbeit, weil ich habe ja selber 2 Töchter. Ich war immer berufstätig, hatte aber diese 2 Kinder. Mein Mann ist auch berufstätig. Jetzt habe ich logischerweise Eltern. Ich hatte Schwiegereltern, um die sich auch jemand kümmern musste. Mein Mann hat sich, muss ich sagen, immer um die Kinder auch gekümmert und auch immer um unsere Eltern. Aber ich würde sagen, der Großteil ist wie bei so vielen anderen Familien dann doch bei mir gelandet. Ja? Gar nicht aus bösem Willen von meinem Mann raus, sondern einfach, weil die Situation halt das so ergeben hat. Ja. Und wenn man dieses Puzzle schaffen will aus Care-Arbeit, Beruf und noch dem Hobby dazwischen, dann muss einfach das Angebot stimmen. Und in den meisten Golfclubs, also ich war jetzt in Deutschland bisher in 3 Golfclubs Mitglied. Und das Angebot für Damen beschränkt sich auf den Damentag. Der Damentag beginnt in der Regel um 12 Uhr mittags. Alle wundern sich immer wahnsinnig darüber, dass da nur irgendwelche Pensionistinnen rumlaufen oder vorrangig irgendwelche Pensionistinnen. Das ist aber ganz einfach, weil wenn ich einen Damentag um 12 Uhr mittags beginne, dann ist es toll für all die, die den ganzen Tag frei haben. Aber diejenigen, die nachmittags die Kinder aus der Schule oder aus dem Kindergarten abholen müssen, die schaffen 12 Uhr nicht, weil das ist ja viel zu spät, dann kriegen sie die Kinder nicht mehr. Und diejenigen, die berufstätig sind, für die ist es auch mittendrin. Also die Zeit ist schon einfach so unglücklich gewählt, dass ich in jedem dieser drei Golfclubs immer gesagt habe, wieso gibt es nicht wenigstens einmal im Monat einen Damentag, der morgens um 9 anfängt oder spätestens um 10 oder der dann vielleicht auch mal nur 9 Löcher, noch eine 9-Löcher-Wertung beinhaltet oder wieso gibt es keinen Damentag nachmittags um 17 Uhr oder vielleicht mal einen Damenabend mit Golf, sodass man auch mal die Berufstätigen mitnimmt. Also das Angebot ist einfach wirklich mäßig. Da werden die Frauen einfach nicht abgeholt. Also in den meisten Golfclubs nicht.
Nur ein Satz, ich kenne es von zu Hause ehrlicherweise auch noch. Also meine Mama hat den Damennachmittag dann gespielt. Also jetzt nicht mehr, nicht weil sie zu alt ist, aus anderen Gründen. Aber es war der Damennachmittag und dann war die halt irgendwie ja nachmittags nicht da unterwegs.
Ja, also ich will den Damen ja auch gar keinen Vorwurf machen, aber die,
ja, ja.
Also da macht man sich halt dann irgendwie vormittags fertig und räumt noch so ein bisschen rum und das mache ich ja auch so, wenn ich einen Tag Zeit habe und dann packt man seinen Kram und fährt zum Golfclub und dann ist halt der Tag rum, ja. Und das funktioniert aber nicht, wenn man berufstätig ist und womöglich noch entweder ich habe einen 88-jährigen Vater, um den ich mich noch kümmern muss. Und ich weiß von ganz vielen Frauen in meinem Alter, die eben auch Eltern haben, um die sie sich kümmern müssen. Und dann gibt es eben noch eine ganze Menge Frauen, die sich um Kinder kümmern müssen. Und ich glaube, das müsste man bei dem Angebot vielleicht mal im Hinterkopf behalten.
Apropos Kinder hatten wir schon, aber was würdest du den jungen Mädels mitgeben, die anfangen wollen oder sich überlegen, Golf zu spielen? Kann man da denen irgendwie was mitgeben?
Ja, also ich glaube weniger den Kindern als den Eltern. Also ich glaube, das Problem bei Mädchengolf ist ja, dass es in der Regel in den meisten Clubs kaum Mädchen gibt. Also die Mädchengruppe besteht halt manchmal nur aus 2 Mädchen. Deswegen haben wir ja in Deutschland inzwischen auch in einigen Regionen wirklich das Problem, dass wir gar keine Mädchenmannschaften mehr zusammenkriegen, ja. Und das liegt natürlich daran, das ist ja auch in zig soziologischen Studien erwiesen, dass Mädchen spielen lieber in der Gruppe und brauchen auch die Gruppe. Und wenn da halt nur 2 Mädchen sind, dann kann ich natürlich darauf warten, dass der nächste Volleyballverein diese Mädchen abwirbt, weil da sind halt dann 15 Mädchen und da ist halt Fun und so gehen diese 2 Mädchen immer in der jungen Gruppe unter. Also wenn ich nochmal 2 Mädchen hätte, dann würde ich als erstes einen Golfclub suchen, der ein großes Mädchenangebot hat und eben nicht nur 2 Mädchen, sondern vielleicht 10 oder 20 oder am besten noch mehr. Weil Mädchen sich dann einfach wohler fühlen, als wenn sie immer nur mit Jungs zusammenspielen.
Ja, ich habe 4 Mädels, von daher, ich weiß genau, das weißt du ja.
Ich weiß, wovon du sprichst. Die können ja dann schon mal eine Gruppe bilden, das ist ja schon mal nicht schlecht.
Ja, das stimmt. Aber es ist genauso, wie du sagst. Auch in anderen Sportarten ist es bei den Mädels so. Die fühlen sich wohl, wenn die das mit anderen zusammen machen können. Und dann lass mich zum Schluss mal fragen, das weiß ich und das hast du auch schon gesagt. Und deshalb bist du von Haus aus selber Journalistin und bist sehr journalistisch interessiert. Gibt es da Personen, die dich geprägt haben in deiner Vita und was die Journalie angeht?
Ja, also unbedingt Uli Kaiser. Manch einer wird den vielleicht noch kennen. Als ich angefangen damals, also ich muss ja sagen, ich habe in meinem Leben nie Golf gespielt. Ich wollte auch nie Golf spielen. Ich komme vom Tennis. Ich habe ganz ordentlich Tennis gespielt, lange Jahre auch Training gegeben und hatte wirklich gar kein Interesse an Golf. Ich war besetzt mit sämtlichen Vorurteilen, die es zu diesem Sport gibt. Und dann hat aber ich habe dann damals nach einer Ausbildung meiner Tageszeitung, habe ich zu einem Verlag gewechselt, der mehrere Special Interest Titel hatte. Und eines davon war damals die Tennisrevue, wo Uli Kaiser Chefredakteur war. Man muss sagen, Uli Kaiser war einer der besten deutschen Sportjournalisten, zigmal mit dem deutschen VDS-Preis ausgezeichnet. Herausragender Schreiber, so ein bisschen so ein grummeliger Typ. Er hat furchtbar viele Attica-Zigaretten geraucht Die haben furchtbar gestunken, aber gut, irgendwas muss man dann immer aushalten. Und der war auch Chefredakteur vom Golfjournal. Und als ich dann bei der Tennisrevue saß, hieß es dann irgendwann, sie müssen jetzt auch immer Golf machen. Und dann hatte ich urplötzlich diesen Golfsport an der Backe. Und bin dann also mit Uli Kaiser zu meinem ersten Golfturnier gefahren. Das war damals das Mercedes German Masters in Stuttgart-Solitude und bin da auf so eine Gruppe, eine eingeschworene Gruppe deutscher Golfjournalisten gestoßen, die eben von Uli Kaiser so ein bisschen angeführt wurde. Und ich muss sagen, das war einfach noch so ein wirklich klassischer Journalist, der A, herausragend schreiben konnte, der mit Leuten gesprochen hat, der nicht nur abgeschrieben hat, sondern der wirklich recherchiert hat, der vor Ort war. Und von dem habe ich eine Menge gelernt.
Gibt es noch oder gibt es nicht mehr?
Nein, leider ist er gestorben. Mhm. Schon vor Jahren. Aber seine Bücher gibt es noch.
Ah, guck mal, dann schließt sich der Kreis. Schöner Abschluss, Petra, vielen Dank. Also wir freuen uns auf das Buch. Im Oktober ist es soweit. Ja, wir haben schon gesagt, es gibt diverse Anknüpfungsthemen. Wir sprechen sicherlich nochmal das ganze Thema Nachhaltigkeit, das vielleicht auch schon mal als Spoiler ein bisschen oder Teaser. Da werden wir sicherlich auch in den nächsten Wochen, Monaten nochmal zusprechen. Da bist du ja auch sehr, sehr aktiv. Aber das, glaube ich, muss in einer separaten Folge besprochen werden. Das wäre jetzt ein bisschen too much. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich drücke die Daumen für das Korrekturlesen und das Abgeben und freue mich auf das Buch. Bis bald.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Lange Rede, kurzes Spiel ist der offizielle DGV-Podcast. Produziert von Maniac Studios.